Hi, mein Name ist Corinna Vorreiter und ich bin Head of Organic in der Berliner Boutique-Agentur Viventure Performance. In dieser Folge klären wir die große Frage, braucht dein Business jetzt eigentlich auch ein Headless CMS? Und ich verrate dir, welche Stolperfallen du dabei am besten vermeiden solltest. OMT. Diese kurzfristigen Sachen, wenn der Kunde zufällig mal im Nujufix droppt, ach ja, übrigens, nächste Woche relaunchen wir die Webseite und ich so, was? Bitte? Wie bitte? Das ist natürlich schwierig, aber genau, also ich spreche natürlich davon, wenn wir da von vornherein mit einbezogen werden, am besten schon in die Wahl des CMS mit einbezogen werden. Das sind natürlich Projekte, die Spaß machen und die man in die richtige Richtung lenken kann. Und wenn man da auch einen Kunden sitzen hat, der einem da vertraut und auch wertschätzt, also die auch die Meinung wertschätzt, dann macht das schon Spaß.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Corinna, schön, dass du da bist, Corinna. Lass uns direkt einsteigen. Wir haben heute das Thema Headless CMS. Wie würdest du einem Laien kurz und knapp erklären, was ein Headless CMS ist?
Genau, ein Headless Content Management System bedeutet eigentlich, dass es nur ein Backend gibt und kein Frontend. Das heißt, Frontend steht in dem Fall für den Head. Das heißt, das Headless CMS, das speichert und verwaltet Texte, Bilder, alle möglichen Inhalte, stellt sie dann per Schnittstelle bereit. Das heißt, im Endeffekt haben wir eine Entkopplung von Frontend und Backend. Wir haben API First, also Schnittstellen zuerst Approach. Das heißt, das Frontend wird dann zusammengebaut aus diesen verschiedenen Schnittstellen. Und das eignet sich eben ganz gut dafür, wenn man Content für verschiedenste Kanäle zentral verwalten möchte. Also zum Beispiel für eine Webseite, eine App, Online-Shops, Point-of-Sale-Systeme und so weiter.
Das heißt, ich kann auch verschiedene Systeme dran docken?
Richtig. Also verschiedene Systeme, man kann halt
auch
den
mehrere.
Content... Man kann den Content in verschiedenen Systemen ausspielen. Das ist ja dieser große Vorteil von Headless CMS, dass du eben einmal diesen Content erstellst und dann an ganz vielen Stellen ausspielen kannst.
Also stelle ich mir das vor wie eine Datenbank, die eine API hat und wir packen verschiedene Sachen drauf. Die typischen CMS, die draußen genutzt werden, ich habe gerade gestern wieder einen Podcast gehört. Übrigens eine ganz, ganz spannende Sache, auch wenn sie jetzt gerade hier nicht 100% zum Thema passt. Viele von euch nutzen vielleicht Cloudflare. Und Cloudflare hat am 1.7. einen Inhalt rausgebracht zum Thema Content Independence Day. Es gibt einen Artikel, der so heißt, den müsst ihr euch unbedingt durchlesen. Weil die haben tatsächlich eine Default-Einstellung verändert, die wirklich bahnbrechend sein kann, weil sie auch so viel vom Traffic, weltweiten Traffic abdecken. Und wie komme ich jetzt da drauf? Das ist eine gute Frage. Ach so, ja, genau. Und da wurde gesagt in diesem Podcast unter anderem, das ist ungefähr genauso, wie wenn WordPress etwas in den Default-Einstellungen verändern würde, weil so viele Seiten mit WordPress gepflegt werden. Das heißt, ein klassisches CMS ist zum Beispiel WordPress, Typo3, Drupal, Joomla, habe ich irgendwas vergessen? Ja, das sind so die großen wahrscheinlich. Und was ist der Unterschied jetzt genau? Die haben ja auch so ein Backend und eine Datenbank, aber die können dann was nicht?
Genau, ich glaube, bei so einer typischen WordPress-Seite hat man ja normalerweise seinen Seitentypen, zum Beispiel man veröffentlicht jetzt einen Blogpost oder einen Beitrag und hackt dann einfach seinen Content auf diese Seite direkt. Das heißt, der Content ist dann fix auf der Seite und kann jetzt aber nicht nochmal spezifisch wiederverwendet werden für, weiß nicht, die App oder für die E-Mail oder wie auch immer.
Spannend. Bevor ich es vergesse, den Link zu dem Artikel setzen wir euch in die Shownotes, den ich eben erwähnt habe. Und wer die Folge dazu hören will, Grüße an Philipp Glöckner, Doppelgänger-Podcast, die aktuelle Folge gewesen. Wenn wir hier aufzeichnen, wenn das online geht, ist es nicht mehr die aktuelle Folge. Guckt mal nach, die heißt auch, glaube ich, Cloudflare, die Folge. So viel zu den Unterschieden. Wie kommt es oder der Hintergrund, dass du jetzt mit einem Headless CMS arbeitest? Oder dass du Experte dafür bist?
Genau, ich habe einen relativ großen Kunden, Breitling, sagt vielleicht manchen von euch was, ein großer Luxusuhrenhersteller.
Ich habe mit Garmin kein Breitling, das kann ich mir nicht leisten, aber...
Ich bin auch eher mit Google Pixel unterwegs, ja. Genau, und die haben die Entscheidung getroffen, relativ selbstständig, dass sie in ein Headless CMS investieren möchten. Und ja, so sind wir dann bei Contentful gelandet mit Breitling.
Gibt es, oder was war für Breitling, ich darf über den Kunden dann reden, nehme ich an, was war für Breitling zum Beispiel ausschlaggebend von einem, wahrscheinlich normalen CMS auf ein Headless-System, wie du hast eben den Namen gesagt, Contentful, umzusteigen? Und wieso auch vielleicht genau dieses?
Breitling, man muss dazu wissen, die hatten so ein Legacy-CMS, das war so eine selbstgebaute Lösung von einer IT-Agentur, von denen mal zusammengebaut vor 10, 15 Jahren, lass mich lügen. Das war relativ starr. Das heißt, jeder Punkt, jedes Komma, was wir irgendwie verändern wollten auf den Seiten, wir mussten einfach die IT fragen, dass sie das für uns machen. Das heißt, alles war ein IT-Ticket. Das heißt, es stand schon länger auf dem Plan, dass sie investieren wollten in ein, naja, in ein richtiges CMS, nenne ich es jetzt mal. Sie haben eine sehr komplexe Website, das muss man dazu wissen. Das heißt, sie sind aktiv in 130 Ländern, haben die Webseite aktuell auf 11 Sprachen. Dazu muss man wissen, dass natürlich jedes Land eigene Versandbedingungen, vielleicht andere Preise, andere Währungen und so weiter und so fort hat. Das heißt, wir brauchen dann verschiedene Website-Versionen pro Land in dem Sinne, plus in den verschiedenen Sprachen. Und schwuppdiwupp ist man bei über 200 Sprach-Land-Versionen, die man da so betreuen muss. Ist also ein Riesenprojekt. Dazu vielleicht später mehr, warum sich da ein Headless auch anbietet. Aber genau, das war auf jeden Fall ein Grund, dass man da auch Headless geht. Sie hat noch zukünftige Pläne für Apps und Point-of-Sale-Integrationen, die aktuell noch nicht umgesetzt sind. Aber es ist ja auch relativ frisch, dass wir umgezogen sind. Deswegen kommt dann alles mit der Zeit. Genau, dann haben sie natürlich ein sehr internationales und multifunktionales Team. Das heißt, sie haben ein großes Team an Copywritern, ein großes Team an ja verschiedenen Rollen, die eben an dieser Webseite arbeiten. Und die wollten einfach ein System, wo jeder seine Rolle hat, dann quasi nur auf diese Seiten zugreifen kann oder auf den Content zugreifen kann, der auch wirklich von denen geändert werden soll. Genau, PageSpeed war auch so ein Thema, das immer wieder Probleme gemacht hat. Und dann war die Hoffnung groß, dass so ein Headless CMS den PageSpeed auch gut verbessern kann, und insgesamt wollte man eben in ein zukunftsfähiges System investieren. Dass es jetzt Contentful geworden ist, darauf hatten wir gar nicht so viel Einfluss. Also das kam wirklich relativ viel von Breitling.
Und was sind denn deiner Ansicht nach die größten Vorteile bei der Nutzung eines Headless CMS? Also wir haben jetzt eben so Sachen gehört wie starres System, wir haben das Thema PageSpeed schon gehört. Da müsste ich jetzt erst die Frage stellen, ob das auch geklappt hat mit dem Headless CMS, dass es schneller wurde. Aber gibt es vielleicht technisch, ist das eine, vielleicht aber aus strategischer Sicht noch weitere Vorteile?
Genau, also man ist natürlich etwas flexibler. Das heißt, wie die Inhalte dargestellt werden, da ist man dann natürlich sehr, sehr flexibel und kann das eben anpassen, je nach Plattform, wie diese Inhalte dargestellt werden. Man kann relativ groß skalieren, ne, indem man halt einfach wirklich die Inhalte überall hinspielt. Und bei großen internationalen Webseiten zum Beispiel ist das auch ganz praktisch. Man hat quasi Häkchen, wo man Länder und Sprachen anwählen kann und dann eben einfach Felder erscheinen beziehungsweise nicht erscheinen. Großen Lokalisierungs-Scrolldown, wo man auch wieder anhaken kann, welches Land. Das heißt, genau, diese ganze Skalierbarkeit ist auf jeden Fall auch ein Thema. Wenn es mal richtig aufgesetzt ist, dann im Endeffekt auch weniger Arbeit, weil eben der Content überall darstellbar ist. Also ich würde sagen, das sind so diese drei großen Themen: Flexibilität, Skalierbarkeit und dann eben weniger Arbeit irgendwann.
Hm. Diese Abhängigkeit, also ich predige gefühlt, wie lange habe ich jetzt meine Agentur? 17 Jahre, 16 Jahre, 16 Jahre. Alt ist die Agentur. Ich habe davon, glaube ich, 8 oder 9 Jahre operativ gearbeitet. Und ich habe immer diese Abhängigkeit, also ganz häufig hatten wir Kunden, die auch so selbstgebaute Systeme hatten oder sowas. Oder es kann ja auch einfach sein, dass vielleicht die Agentur, die dahinter gearbeitet hat, vielleicht die Domain registriert hat und die einzigen waren, die Zugang zum Server hatten oder irgend sowas. Solche Abhängigkeiten sind grundsätzlich langfristig immer ein Riesenproblem. Jetzt könnte man sagen, WordPress als doch sehr breites System, da findet man immer irgendeinen Entwickler, der das auch übernehmen kann und so weiter. Ganz so einfach ist es nicht, weil wenn das ein bisschen individuell programmiert ist, dann wird es schon wieder schwierig mit Einarbeitungszeit und so weiter. Ist aber natürlich beim Headless CMS wahrscheinlich genauso nach einer Zeit. Also das, wenn das irgendjemand gebaut hat. Nichtsdestotrotz ist diese Abhängigkeit schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, auf das man, glaube ich, eingehen kann. Und also wir nutzen zum Beispiel beim OMT WordPress. Ich glaube aber, das ist zu 95% schon individuell programmiert. Also da ist fast nichts mehr Standard. Wir nutzen auch fast keine, also wir nutzen Plugins, aber ja, also ich glaube, jeder Entwickler, der bei uns reingucken würde, wird sagen, okay, da hättet ihr es auch gleich selbst programmieren können. Mittlerweile, das ist halt so gewachsen über die Jahre. Und ich denke auch schon seit 2 oder 3 Jahren darüber nach, von WordPress wegzugehen, ein Headless CMS rein zu investieren. Weil bei uns fängt jetzt auch das Thema App an. Wir haben gerade heute Morgen bei Aufnahme einen Kickoff für eine Event-App, für die wir uns entschieden haben, gehabt. Aber tatsächlich hat unser Programmierer es schon so gebaut, dass damit WordPress nicht zu langsam wird, dass extrem viele Daten auf externen Datenbanken liegen und baut Schnittstellen. Also im Endeffekt haben wir so eine Art Headless CMS mit der Zeit gebaut. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben jetzt in der das, was ich sage, aber so plus minus von der Systematik her. Und unser WordPress ist eigentlich nur noch das, was es auch ausgibt. Und wir arbeiten im Backend von dem WordPress für die Sachen, die wir noch können müssen. Aber wahrscheinlich haben wir den Absprung zum richtigen Zeitpunkt verpasst und müssen den jetzt irgendwann nachholen. Und das wird ein 2-Jahres-Projekt. Was würdest du denn empfehlen, zu welchem Zeitpunkt man so ein Headless CMS angehen soll? Jetzt wahrscheinlich von Anfang an, aber wenn man jetzt halt nicht mit einem Headless CMS gearbeitet hat, was ist so der Punkt, wann man wechseln sollte?
Also ich finde, das ist super schwierig zu sagen und auch so sehr individuell. Ich glaube, wenn man von Anfang an weiß, dass man einfach eine sehr, sehr komplexe Website vorliegen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei euch so gewachsen ist, dass ihr relativ easy angefangen habt mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich Blogposts und viel Content im Online-Marketing, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt hat. Also ich glaube, bei Breitling, das war so ein idealer Fall, weil einfach ein neues CMS her musste. Das ging einfach nicht weiter, so zu arbeiten. Ich glaube, wenn man dann schon umsteigt und eben so eine komplexe Webseite vorliegen hat, dann sollte man dann auch ja die entsprechenden Maßnahmen treffen und eben dann zu einem Headless wechseln. Also in dem Fall war das auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, man muss sich eben einfach immer ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel muss man sich halt fragen, hat man die Entwickler, die dahinter stehen, weil so ein Headless CMS sollte man bitte, bitte, bitte nicht unterschätzen. Das ist technischer Aufwand, der ziemlich groß ist, sowohl auf Entwicklerseite als auch auf SEO-Seite, würde ich mal sagen, weil es da einiges zu beachten gibt und auch einiges schiefgehen kann. Da muss man natürlich gucken, die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, brauche ich das überhaupt? Also genau wie du gesagt hast, wenn ich jetzt tatsächlich Content überall ausspielen möchte, dann lohnt sich das natürlich. Aber wenn ich eh nur eine Webseite habe und ich weiß, ich bleibe jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre auch erstmal nur bei einer Webseite, na dann nehmt bitte kein Headless CMS, weil das einfach ein Aufwand ist, der sich dann nicht lohnt.
Mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder wie sagt man?
Ja, genau. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Dementsprechend Zeitpunkt, wenn ihr ein CMS wechseln möchtet, weil das alte gerade nicht mehr taugt oder nicht mehr die Funktion hat, die es braucht, dann kann man sich, glaube ich, mal fragen, brauche ich die Funktionen von einem Headless? Habe ich das Entwicklerteam hinter mir stehen, dass das auch umsetzen kann? Auf geht's.
Hm. Du hast jetzt gerade die Entwickler angesprochen und vorhin hast du schon mal gesagt, jede Änderung war ein Ticket. Wie wirkt sich denn jetzt, seitdem ihr das Headless-CMS habt, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Marketern, du hast eben von SEO gesprochen, die Finally-Marketer, das Content-Team, vielleicht auch konkret in eurem Falle. Wie wirkt sich das aus?
Also wir haben auf jeden Fall viel, viel mehr Unabhängigkeiten im ganzen Team. Das heißt, wir können jetzt, also im Rahmen von diesen Page-Types und dem Content-Modeling, was wir eben geschaffen haben, neue Unterseiten erstellen. Das heißt, wenn wir irgendwie eine neue Landingpage, eine neue Kampagnenseite aufsetzen möchten, dann können wir das ganz easy selbst machen. Wir können das ganz easy überall übersetzen in alle 11 Sprachen. Wir können ganz easy steuern, in welchen Ländern das erscheinen soll. Wir können ganz easy Metas reinpacken. Also lauter diese Sachen, die wir halt vorher nicht konnten, wo wir wirklich IT-Tickets brauchen, das können wir alles selbstständig umsetzen, ohne dass jetzt ein IT-Team da irgendwas anfassen muss. Man hat natürlich auch dadurch eine klarere Rollenverteilung, ne? Also IT kümmert sich wirklich um, wie wird das Ganze vorne dargestellt, wo kriege ich die Daten her, wie fließen die Daten zusammen in der Schnittstelle, während sich die Marketing-Leute und die Content-Leute wirklich auf den Content und das Marketing konzentrieren können. Und genau, dadurch kriegen wir halt eine viel größere Flexibilität und auch Geschwindigkeit rein, weil wir einfach Dinge tun können, so ohne jetzt groß irgendjemanden zu fragen. Ja, macht das Leben schon einfacher.
Glaube ich. Jetzt haben wir eine Menge Vorteile besprochen. Du hast schon ein bisschen über Herausforderungen geredet, dass das auch ein gewisser Aufwand ist. Wir können nochmal das Thema Grenzen angehen. Also lass uns mal mit den Herausforderungen anfangen. Welche typischen Herausforderungen oder Probleme treten denn bei einem Einsatz eines Headless CMS auf?
Ja, ich kann dir ehrlich gesagt nicht beantworten, was typischerweise auftritt. Ich kann dir beantworten, was bei uns aufgetreten ist. Und zwar hat es damit angefangen, dass wir quasi für die alte Webseite einige Regeln hatten, ne? Also zum Beispiel hatten wir Produktdetailseiten und wir hatten definiert, welche Produktdetailseiten sollten indexiert sein. Stichwort Duplicate Content, wenn wir den gleichen Content auf verschiedenen Produktdetailseiten drauf hatten. Das galt dann alles nicht mehr. Das heißt, uns wurde gesagt, alle alten Regeln werden komplett über Bord geworfen. Wir brauchen alles neu definiert. Das war relativ umfangreich und an manche Dinge denkt man auch erstmal gar nicht. Ein Beispiel waren die Sitemaps. So. Das heißt, wir haben dann erstmal definiert, wie groß darf so eine Sitemap sein? Welche Seiten dürfen da drin sein, zum Beispiel nur indexierbare Seiten, wie vernestet dürfen denn diese Sitemaps sein, etc. pp. Das heißt, das haben wir alles erstmal definieren müssen oder auch URL-Regeln, ne? Wenn wir neue Seiten erstellen, nach welchen Regeln werden diese URLs erstellt, welche strukturierten Daten brauchen wir, was müssen in diesen strukturierten Daten drin sein, welche Variablen müssen da wo rausgezogen werden, wie sind die Canonical-Regeln, welche hreflang-Tags benutzen wir, wie und wo, wie indexieren wir diese Produktdetailseiten. Also alles diese Dinge haben wir einmal vorher definiert, runtergeschrieben in ein sehr langes Confluence-Dokument und das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet erstmal. Dann muss man natürlich bedenken, dass einige Funktionen, die in anderen CMS, ich nenne es jetzt mal selbstverständlich sind, also zum Beispiel in WordPress installiert man sich dann einfach mal ein Yoast-Plugin und hat dann halt die Meta-Descriptions zum Beispiel, das muss man da ein bisschen anders bedenken. Das ist jetzt so out of the box, soweit ich das verstanden habe, nicht drin. Das heißt, hier haben wir uns auch einiges zusammenbauen lassen von den Entwicklern, damit wir im Backend die Dinge auch einfügen können. Und wir hatten dann zum Beispiel ein SEO-Modul entwickeln lassen, das wir einfügen konnten. Da konnten wir dann Page-Title, Meta-Description einfügen. Wir hatten eine Index- und No-Index-Funktion da drin, eine Canonical-Funktion, wenn wir doch anders kanonisieren wollten. Und genau, so eine Open Graph-Funktion hatten wir noch drin, dass wir da ein Bild auswählen konnten. Genau, das heißt, das sind halt solche Dinge, die man einmal irgendwie bedenken muss und nichts ist gegeben, nenne ich es mal so. Dann muss man natürlich bedenken, es ist alles sehr JavaScript-lastig. Das heißt, man muss auch hier gucken, dass wir mit Server-Side-Rendering arbeiten, damit es auch heutzutage im KI-Zeitalter auch alle KIs irgendwie lesen können, den Content. Aber natürlich auch Google, da ist ja JavaScript auch immer noch ein Thema, mehr oder weniger. Das heißt, alles, was irgendwie aber auch mit JavaScript ist, ich weiß nicht, wer damit schon mal gearbeitet hat, ist es oft ein wenig kompliziert, nenne ich es mal. Und es kann sehr viel schief gehen, es ist sehr fehleranfällig. Von daher denke ich, dass JavaScript hier auch ein Kernproblem ist, nenne ich es mal.
Das waren jetzt einige Punkte. Ich will mal auf das Stichwort Zeit eingehen. Wie lange habt ihr gebraucht für den Relaunch?
Also ich glaube, die Vorbereitung, da haben wir uns so circa ein Jahr genommen. Es war immer noch nicht genug Zeit, meiner Meinung nach. Ich hätte den Launch gerne nochmal verschoben. Das wollte dann aber bei Breitling keiner auf seine Kappe nehmen. Und dann sind wir live gegangen mit einigen Fehlern. Aber ja, wir haben uns ein Jahr vorbereitet und es war nicht genug.
Habt ihr in der Zeit dann auf zwei Instanzen weiterentwickelt? Oder habt ihr wirklich ein Jahr lang auf der alten auch nichts mehr gemacht?
Wir haben nur das Nötigste gemacht auf der alten, weil natürlich die IT-Ressourcen sehr gebunden waren auf der neuen Plattform. Mhm. Das heißt, es waren wirklich nur, also Breitling veröffentlicht immer mal wieder einen Schwung neue Uhren und dann bleibt die ein oder andere Kampagnenseite und eben der Schwung neue Uhren und neue Produktdetailseiten nicht aus. Also solche Dinge müssen gemacht werden. Aber ja, wir waren leider auch eine ganze Weile blockiert in unserer Arbeit, weil eben auf der alten Seite alles oder ganz viel depriorisiert wurde. Ja,
ja, das stelle ich mir gerade bei uns sehr schwierig vor, weil wir haben halt, also das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich bis dato nicht gemacht habe, weil ich habe nur einen Entwickler. Und wenn der sich jetzt damit beschäftigen würde, der wird wahrscheinlich 1-2 Jahre brauchen, ohne das strategische Durchdenken. Ich müsste wahrscheinlich eine Agentur beauftragen, die das ja, im ersten Step komplett macht. Und dadurch, dass wir eigentlich, ich glaube, wir haben aktuell 160 Tasks, die wir noch machen müssen, die alle mit Entwicklung zu tun haben, die Daniel sowieso gar nicht schafft im nächsten Jahr. Also, aber einfach jetzt mal 2 Jahre nicht zu entwickeln, ich glaube, da würden wir vom Markt fliegen. Also das wäre überhaupt nicht machbar. Wir müssten definitiv auf parallel auf 2 Instanzen programmieren, und das wäre auch eine finanzielle Herausforderung, die natürlich für ein Startup wie uns nicht so einfach ist. Das ist so der Hauptgrund, warum wir es noch nicht getan haben. Weil eigentlich denken wir immer wieder drüber nach, beziehungsweise haben halt das eigene System dafür genutzt, und dass wir auch, also wir haben schon mal zum Beispiel eine Zeit lang Seminare von uns automatisiert auf anderen Agenturseiten ausgespielt. Und da haben wir sowieso Schnittstellen für gebaut und gemacht und getan. Im Endeffekt ist es ja derselbe Grund, warum du dann auf ein Headless wechselst, dass du genau sowas kannst, dass du dich überall andocken kannst. Das haben wir halt irgendwie anders gelöst. Aber ja, wahrscheinlich hätten wir diese ganze Zeit da rein investiert, wären wir vielleicht auch schon fertig. Wer weiß.
Also du brauchst auf jeden Fall ein Entwicklerteam, würde ich sagen. Wenn du jemals ein Headless-CMS aufsetzen möchtest, dann verlass dich nicht auf einen Entwickler. Ich glaube, das ist viel zu viel für einen. Da ist wirklich gut ein Team im
Raum. Klumpenrisiko, von dem wir immer reden, ist auch so schon viel zu groß. Ich hatte das Problem schon mal, dass mein Entwickler von heute auf morgen 3 Monate ausgefallen ist. Und boah, ich habe 6 Wochen gebraucht, um jemand anderen drauf zu kriegen, weil ich gedacht habe, er fällt noch viel länger aus als die 3 Monate. Dann ist er zum Glück nach 3 Monaten zurückgekommen. Aber ich konnte aufgrund dessen, dass wir ein Startup sind und natürlich mit unseren Geldern noch haushalten müssen und macht da ja nie so ein Hehl draus, noch ein defizitäres Startup sind, kann ich mir halt auch keine 3 Entwickler leisten. Das geht einfach nicht. Aber früher oder später wird das wahrscheinlich die erste Anschaffung, die wir uns leisten, wenn wir mal profitabel sind, dass wir halt einen 2. und einen 3. Entwickler hier sitzen haben. Zu tun hätten wir genug. Problemlos. Aber ja. Und da rede ich noch nicht vom Relaunch, gell? Also es gibt noch zig andere Sachen, die wir zu tun haben und immer gucken müssen, wie wir hier einigermaßen effizient bleiben. Du hast davon geredet, dass ihr euch 1 Jahr lang damit beschäftigt habt. Spannend. Kannst du da konkreter werden? Also wie sah die Vorbereitung bei euch für den Umzug aus?
Ja, genau. Ich habe ja gerade schon davon geredet, dass wir dieses technische Regelwerk einmal durchdefiniert haben. Da haben wir uns tatsächlich 1-2 Mal bei Breitling in Zürich 8 Stunden lang in so einen Meetingraum eingesperrt mit den Devs und haben das einmal durchdekliniert und alles durchdiskutiert. Das heißt, das hat viel Zeit und Hirnschmalz in Anspruch genommen. Dann auch diese ganzen SEO-Requirements, ne? Also wir brauchen Metas zum Beispiel, wir brauchen die No-Index-Funktion, wir brauchen die Canonical-Funktion, also diese ganzen Requirements, die eben von uns kamen, die mussten auch einmal definiert werden. Dann eine andere Sache, die aber sehr bei Breitling selbst lag, das heißt, wir waren da wenig involviert, ist das sogenannte Content Modeling. Das heißt, da definiert man dann so ein bisschen, welche Content-Arten und Typen man so hat, wer hat Zugriff darauf, wo werden diese auftauchen. Also ist, glaube ich, auch gar nicht so unkomplex, aber da waren wir, wie gesagt, relativ wenig in der Vorbereitung mit drin. Das hat Breitling, ich glaube, mit externen Dienstleistern wirklich, die darauf spezialisiert sind, dann auch gemacht. Genau, und dann ging es weiter mit Website-Mapping. Das heißt, ich habe schon erwähnt, wir haben eine riesige Webseite. Das heißt, wir mussten gucken, welche URLs und Folder haben wir eigentlich? Was brauchen wir denn noch zukünftig? Was ist eigentlich alt? Was kann weg? Das heißt, da haben wir einmal großen Hausputz gemacht und einmal ausgeräumt, ausgemistet. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir nicht mehr? Ja, dann als letzten Schritt, es hat auch sehr lange gedauert, war der händische Content-Umzug. Dadurch, dass es so ein selbstgebautes Ding war von denen, konnten wir nicht einfach exportieren, importieren. Ich habe gehört, das geht wohl bei manchen Modellen. Bei uns ging das leider gar nicht, was einfach bedeutet hat, dass wir für 11 Sprachen alles händisch copy-pasted haben, Bilder hochgeladen haben etc. Das hat auch einiges an Zeit gefressen. Zum Glück mussten wir das nicht bei den Produktdetailseiten machen. Die werden immer noch vom PIM eingespeist. Aber alles andere, also alles, was irgendwie Content-Seite ist, haben wir einmal umgezogen. Dann ging das irgendwann nach einem Jahr live.
Okay. Hast du das Gefühl, also von der SEO-Seite her, dass euch der Relaunch geholfen hat?
Ja. Im Sinne von, was ich schon erwähnt habe, wir sind flexibler, wir können jetzt Dinge tun. Zahlentechnisch, ging es nach dem Relaunch natürlich erstmal ein bisschen runter, aber jetzt mittlerweile sieht es wieder gut aus. Also da sind wir tatsächlich im Plus. Ob es jetzt am Relaunch und am CMS hängt, weiß ich nicht, aber
wann war denn der Relaunch?
Der hat angefangen im August letzten Jahres.
Da ich kann fragen, ob es im September war, wenn du sagst, ihr seid erstmal abgerutscht, weil da ich habe ja parallel mal Sestrix offen.
Und ja, genau.
Ein Stück runter seid und jetzt aber ja doch wieder eigentlich auf fast altem Niveau seid.
Richtig, das war Ende August, dass wir gelauncht haben, ich glaube 24. rum oder so. Genau, das kommt auf jeden Fall hin. Genau. Aber ansonsten sehen wir jetzt erstmal einen leichten positiven Uplift in den Zahlen, das ist schon mal gut. Und in der Arbeitsweise ja eh. Und wenn jetzt zukünftig noch andere Anwendungen dazu kommen, passt eigentlich erstmal alles.
Also ich würde jetzt mal sagen, den Relaunch habt ihr nicht verzockt. Da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen. Ich habe eine Menge Relaunches betreut früher. Und wenn man sich die Zahlen vom OMT bei Sistrix anguckt, würde uns wahrscheinlich jeder fragen, ob ihr gerade einen Relaunch verzockt habt, weil wir sind schön eingebrochen, obwohl wir nichts verändert haben. Das kann man bei euch nicht sagen. Also klar, man sieht einen kleinen Dip. Das ist jetzt nicht ganz untypisch nach einem Relaunch, je nachdem, was man auch alles verändert hat. Aber dass ihr jetzt da auch wieder auf dem alten Level seid, per se, spricht ja erstmal für euch. Mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja eigentlich der Sinn, dass man dann perspektivisch, also bei euch gab es einen anderen Sinn, wahrscheinlich nicht, SEO war wahrscheinlich nicht der Grund, warum ihr einen Relaunch gemacht habt. Aber ganz häufig ist das ja mit technischen Mängeln einhergehend und dementsprechend umso schöner. Ich habe ein paar Fragen hier in meiner Agenda, die ich aber teilweise schon beantwortet habe. Du hast gesagt, ihr seid in 130 Ländern mit 11 Sprachen, wenn ich mir das richtig in Erinnerung habe. Habt ihr das alles auf einen Schlag umgestellt oder habt ihr das auch länderweise nach und nach ausgerollt?
Nein, das war alles länderweise, beziehungsweise immer so ein Schlagländer. Wir haben angefangen mit den USA und Kanada im August. Dann kam 2 Monate später irgendwie habe ich schon wieder vergessen, was es war. Ich glaube Global E oder so, das heißt alle englischsprachigen Länder, wo E-Commerce aktiv ist, so Saudi-Arabien und weiß ich nicht was. Dann irgendwann Europa und dann irgendwann ganz am Schluss Japan. Also es hat sich immer so ausgerollt. Der letzte Launch war im April. Das war tatsächlich Japan. Und eben der erste Launch USA und Kanada im August wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, beziehungsweise habe ich von abgeraten, weil die USA das wirtschaftlich stärkste Land ist für Breitling. Ich hätte jetzt eher ein anderes Land genommen, um da ein bisschen rumzuprobieren. Aber ja, das war strategisch auch einfach so gewollt und kam ich nicht gegen an. Und dann haben wir das so gemacht.
Das ist Japan, USA. Du sagst, USA hat es nicht am Anfang gemacht. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich gerade in den USA, da wo es wichtig ist, ein bisschen Lehrgeld bezahlt am Anfang. Wenn ich das so jetzt deute, was du gerade so sagst, heißt im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich die Learnings bei dem Launch, was war das letzte, Japan, glaube ich, hast du gesagt, wahrscheinlich da schon alles mit eingeflossen ist und das ein bisschen smoother lief als der Relaunch in Kanada und USA, oder?
Definitiv. Das Gute war, nachdem dieser Traffic-Verlust da war und der Sichtbarkeitsverlust, dass die das natürlich auch nicht wollten und dass da die Urgency schon sehr stark war, dass man diese Probleme behebt. Das heißt, wir hatten ja relativ viele technische Probleme, die einfach dann im April schon alle gelöst waren oder fast alle gelöst waren.
Ich habe mir gerade auch mal die Sichtbarkeitsentwicklung in den USA angeguckt. Die sieht aber eigentlich fast ein bisschen besser aus als in Deutschland. Also nicht viel schlechter zumindest. Nee, sie sieht besser aus. Sieht sie besser aus? Ich glaube, das kann man ein bisschen interpretieren. Aber per se auch hier kein, auch wenn USA als erstes ging, jetzt kein Verzocken, wie ich so gerne sage. Ist denn Breitling jetzt glücklich mit dem neuen CMS? Also du jetzt als SEO-Beauftragte oder Online-Marketing-Beauftragte, ja, habe ich rausgehört, aber ist denn auch Breitling jetzt im Nachgang so weit, dass die sagen, okay, das war der richtige Schritt? Eine ehrliche Antwort. Also jetzt keine nach außen geschönigte, um die 2 Jahre Aufwand zu rechtfertigen, sondern ja oder nein?
Ich denke schon. Es ist noch einiges zu tun. Technisch vor allem ist noch einiges, was noch nicht so ganz funktioniert. Fehler, die immer wieder auftreten. Es ist so ein bisschen Sisyphos-Arbeit, weil, wie gesagt, man beseitigt alle Fehler und dann plötzlich übermorgen sind keine Hreflang-Tags mehr auf der Seite oder so. Also sowas passiert noch relativ oft. Ich glaube, wenn man das noch in den Griff kriegt, dann sind sie sehr happy damit.
Ich stelle dir eine andere Frage, auch für dich selbst. Du bist jetzt nicht die Entwicklerin, aber du hast ja schon auch ein Jahr oder 2 damit rumgekämpft, von Dienstleisterseite her. Ich vergleiche einen Relaunch immer gern mit einem Hausbau. Ja, also dauert ja auch fast die gleiche Zeit, wenn man das mal wirklich angeht. Für die, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich mit dem Thema Hausbau für mich intern Krieg führe, weil ich echt ein Scheißprojekt am Bein habe seit vielen, vielen Jahren. Und wie ich jetzt zum Beispiel mir sage, boah, ich baue nie wieder ein Haus, würdest du wieder auf ein Headless CMS gehen?
Ja, mit dem richtigen Entwicklerteam, ja. Aber ich würde sicher gehen, dass der Kunde weiß, worauf er sich einlässt, erstmal. Und wirklich sicher gehen, dass dieses IT-Team auch stark ist. Und habe natürlich jetzt auch ein paar Learning, wo zum Beispiel so ein Q&A am Ende einplanen und viel, viel länger machen, damit wir wirklich ausgiebig testen können und da auch ausgiebig Zeit ist, um diese Fehler nochmal zu beheben. Also es sind ja auch einige Learnings entstanden, wie man so ein Projekt dann sogar noch besser machen kann. Von daher würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Gerne sogar mit dem richtigen Team.
Okay. Weil ich denke mir jetzt wieder, also ich habe eben so platt gesagt, ich würde nie wieder ein Haus bauen. Also ich hätte eigentlich die Antwort fast genauso gegeben wie du. Vor allem das Thema Fokus. Wenn ich mir mal 1,5 Jahre Zeit nehmen könnte, nichts anderes machen würde, als so einen Bau zu betreuen, würde ich mir auch zutrauen, mich da reinzuarbeiten. Ich würde natürlich nicht selbst bauen, ich habe 10 Daumen, aber per se würde ich den Bau betreuen können mittlerweile mit dem Wissen, was ich habe, aufgrund der Probleme, die ich hatte. Und ja, mit dem sehr richtigen Team. Und wenn ich auch 1,5 Jahre Zeit hätte, mich nur darum zu kümmern, vielleicht auch nur ein Jahr dann, wenn es effizienter ist, dann würde ich vielleicht auch nochmal machen, um mir so meine Traumwohnung oder mein Traumhaus zu bauen, könnte ich mir das vorstellen. Aber per se nochmal so, nein, auf gar keinen Fall. Also nicht, also wenn ich das Team nicht kenne, wenn ich mich nicht fokussiert selbst drum kümmern kann. Also wenn jetzt bei mir ein Handwerker anruft, der muss in die Wohnung, ja, dann kann ich halt nicht kommen. Ich habe keine Zeit. Ich kann da auch keinen Fokus drauf setzen, weil dann habe ich Probleme im Job. Es funktioniert einfach nicht. Und dadurch haben wir immer wieder Probleme, weil wir nicht so flexibel sind, wie dann die Handwerker das wollen. Die Handwerker nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt's andauernd Reibung und dann ist es natürlich ein Problem. Und ich glaube, das kann man sehr gut vergleichen, wenn das Entwicklerteam halt auch nicht aus einem Guss läuft, vielleicht auch nicht nach den Vorstellungen, man sich selbst zu wenig drauf fokussieren kann, dann sind da eigentlich die Probleme schon safe. Oder siehst du das anders?
Bin da komplett deiner Meinung. Aber ich finde auch, es ist irgendwie was Schönes, weil man, also vor allem, wenn man so gewertschätzt wird, dann auch vom Kunden, dass man sich da sehr früh einbringen kann und sehr früh mitgestalten kann, in welche Richtung es gehen soll. Finde ich das tatsächlich auch ein sehr schönes Projekt.
Ja, wenn es funktioniert, gell, dann. Aber ja, was würdest du denn, okay, ich höre schon raus, die nächste Frage kann ich mir eigentlich selbst beantworten. Ich wollte dich gerade fragen, was würdest du anderen Unternehmen raten, die vor der Entscheidung stehen, Headless CMS, ja oder nein? Wenn es passt, wenn es Sinn macht von den Anforderungen her und das richtige Team dran steckt, würdest du ein dickes Ja dran setzen. Ansonsten bitte, bitte drüber nachdenken, richtig?
Richtig.
Dann lass uns doch mal ganz kurz über den Markt der Toolanbieter in dem Bezug reden. Du hast zwar gesagt, du hast nicht so einen großen Einfluss gehabt, warum es contentful wurde. Hast du was über diese Überlegungen mitbekommen? Mich würde das mal interessieren, gibt es andere Anbieter? Ich werde wahrscheinlich auch einen LinkedIn-Post dazu machen. Vielleicht kann dann derjenige, der hier zuhört, auch mal sagen, mit welchen Anbietern er oder sie zusammenarbeiten. Welche Headless-CMS-Anbieter sind aktuell besonders relevant und warum? Hast du eine Ahnung? Hast du da eine adäquate Meinung zu äußern?
Ich habe tatsächlich für diesen Podcast, für diese Präsentation, die ich auch auf der Campix gehalten habe, erst recherchiert, welche anderen Anbieter es gibt. Also die werden dann irgendwie Strapi, Sanity, Magnolia, Storyblock. Ich habe jetzt auch von einigen Agenturen gehört, die ganz gerne mit Bloomreach arbeiten. Mhm. Ich kann aber generell da wirklich wenig zu sagen. Dadurch, dass Contentful das erste und einzige Headless CMS ist, mit dem ich gearbeitet habe, kann ich da wirklich nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass einige ein bisschen anderes Content Modeling haben, natürlich anderer Kostenpunkt, beziehungsweise es wird einfach anders bepreist, pro API zum Beispiel oder pro Datensatz oder wie auch immer. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten kann ich ja gar nicht so viel sagen.
Ja. Also ich kann gar nichts dazu sagen, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich ein Thema, wo ich komplett unbelesen drin bin. Also ja klar, im klassischen CMS gibt es Gründe, warum man zu Typo 3 geht, warum man zu Joomla geht, warum man zu WordPress geht. Und ich kenne auch die Kritikpunkte von allem und wahrscheinlich wird es ähnlich bei Headless-CMS-Systemen sein. Die Namen, die du eben genannt hast, Magnolia, ja, habe ich schon mal gehört. Storyblock habe ich irgendwie auch schon mal gehört, aber ich würde nicht sagen, dass ich auch nur ein System davon wirklich kenne. Dementsprechend, boah, da jetzt adäquat was zu sagen, fällt mir auch schwer. Ihr habt euch für Contentful entschieden. Welche Kriterien sollten denn Unternehmen bei der Auswahl eines Headless CMS beachten?
Ich glaube, im Zentrum sollte immer stehen das Entwicklerteam. Das heißt, passt das CMS zu den bestehenden Tech-Stacks, beziehungsweise auch zu den APIs, die wir irgendwie gerade nutzen, zu den Skills von den Developern. Also da würde ich stark mein Entwicklerteam mit einbeziehen. Ich glaube, da muss man nochmal gucken, ne, passt das Content Modeling eigentlich zu dem Use Case? Kann man damit gut was anfangen? Für mich auch immer wichtig, ist denn die UI von diesem CMS auch gut für alle? Also man muss ja dann auch wissen, wenn man da Redakteure, Redakteurinnen dran sitzen hat, die vielleicht nicht so ganz tech-affin sind, dass sie auch damit zurechtkommen. Ne, dann auch so Sachen wie, gibt's irgendwie eine Vorschaufunktion von dieser Seite, die ich halt gerade anlege oder eher nicht? Was sind die Workflows? Welche Freigaben gibt's? Passt das alles auf mein Team? Dann natürlich auch die Frage, also Multi-Channel und Multi-Language-Fähigkeit, ne? Also kann ich damit verschiedene Sprachen managen, verschiedene Domains vielleicht sogar, verschiedene Kanäle, gibt's Lokalisierungsfeatures, solche Sachen. Dann natürlich auch Skalierbarkeit, gibt's ein CDN, Caching und so weiter und so fort. Dann gibt's auch das ganze Thema Sicherheit, DSGVO und so weiter und so fort. Auf welchen Servern wird das alles gelagert? Genau, und dann natürlich auch das Thema Kosten. Was kostet mich das eigentlich langfristig? Was kostet das, wenn ich weiter skaliere, wenn meine Webseite noch weiter wächst? Ich denke, das sind so die Punkte, die man beachten sollte.
Es ist ein großes Projekt.
Das kann man überhaupt sagen. Definitiv.
Ich muss ja sagen, ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass wir heute diesen Kickoff mit dem App-Anbieter hatten, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist ein SaaS-Modell tatsächlich, also keine App, die komplett neu entwickelt wird, sondern ein wirklich smartes Modell. Also wer dazu, gerade die unter den Zuhörern vielleicht auch sich mit Events beschäftigen, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch wirklich bezahlbar. Wir werden aber sehr eng mit denen kooperieren und sind sehr, sehr tief eingestiegen. Und alle, die jetzt beim OMT in Mainz sein werden, die werden wahrscheinlich, also wenn jetzt nicht schief läuft, werden wir dort mit einer ersten Version der App online gehen. Aber dann zu unserem Summit nächstes Jahr im März, wo es dann ja um wirklich eine größere Veranstaltung geht, werden wir sehr, sehr aufwendig mit dieser App an den Start gehen, wo dann wirklich mit Matchmaking, mit alles, also 3D-Simulationen und so weiter und so fort. Also wird relativ groß. Könnt ihr euch drauf freuen, aber das Projekt ist viel größer, als ich gedacht habe. Das habe ich heute Morgen nochmal richtig realisiert. Egal, ob man es selbst entwickelt, dann wäre es wahrscheinlich noch größer. Es ist genau wie eine Webseite. Ich bin ja gar kein Fan von Relaunches, obwohl ich sehr viele betreut habe. Ich bin immer da ein Fan da drin, partiell zu relaunchen, also einzelne Bereiche. Aber wenn man natürlich ein System ändert, dann geht das halt nicht. Also da ist partiell, also es geht schon, aber es ist sehr noch schwieriger, glaube ich, partiell ein System umzustellen und dann auf zwei Systemen zu arbeiten, wenn die dann auch nicht mal gut miteinander funktionieren. Also tatsächlich bei so einer Geschichte würde ich dann auch sagen, ein Relaunch richtig gemacht. Wenn es nur um Frontend-Veränderungen geht, Logo, also Design-Relaunches und so weiter, boah, dann würde ich eher, also beim Design stülpt man auch natürlich über alles drüber, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Strukturen auf Webseiten, dann fängt man erstmal mit einem Bereich an und ändert da die Struktur, dann am nächsten und dann macht es so klein wie möglich, desto fehlerunabhängiger ist es am Ende oder ja, weniger Fehler werdet ihr am Ende haben. Oh, bei dem T-Wort Relaunch, da drehen sich mir die Fingernägel hoch. Ich habe da einfach schon zu viele Sachen gesehen, die echt nicht gut gelaufen sind und deswegen, aber ja, schön, wenn es bei euch funktioniert hat.
Ich betreue eigentlich ganz gerne Relaunches, also meldet euch gerne, wenn ihr was habt.
Ja. Also ich glaube, das Thema Relaunch ist cool, wenn du früh genug abgeholt wirst. Aber du glaubst, wenn du, ich meine, du bist in der Dienstleisterrolle. Ich bin selbst jahrelang in der Rolle gewesen. Und das Schlimme ist, man wird ja meistens nicht abgeholt dann, wenn es losgeht in der Planung, sondern meistens dann, wenn ein Teil der Planung schon steht, so wie es vielleicht bei euch im Breitling auch war. Und das geht auch noch im gewissen Maße. Aber problematisch wird es dann, wenn du entweder kurz vorm Relaunch bist oder noch schlimmer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also sprich, und dann, boah, da ist so viel Frust dran. Und wenn du dann den Leuten erklären musst, was sie alles falsch gemacht haben und wie viel Geld sie jetzt dafür bezahlen müssen, das nochmal neu zu machen oder zu verbessern und dann auch das Geld, was sie in mich investieren mussten, dass das natürlich auch auf der anderen Seite jetzt keine kein Grund für Freudensprünge ist, das hat schon so einen negativen Grundton.
Ja.
Und deswegen, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen haften geblieben, weil ich da einfach so viel gesehen habe. Also wenn ihr Relaunches macht, egal ob auf Headless CMS oder von mir aus auch nur innerhalb einer Shopware-Instanz von einer Version auf die andere oder Leute, holt euch Leute dazu, die da Ahnung von haben. Und ob das jetzt Corinna ist, mich könnt ihr nicht mehr dazu holen. Ich mache das nicht mehr. Ich habe sicherlich noch über unseren Agenturfinder ein paar andere, die ich empfehlen könnte. Aber holt euch jemanden dazu, der das schon mal gemacht hat. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn ihr auf ein Headless CMS geht, dann sucht euch jemanden, der schon mal auf ein Headless CMS gegangen ist. Und nicht irgendjemand, der einen Relaunch gemacht hat. Und dann denkt mal über mehrere Dienstleister nach. Also keine Ahnung, der eine kennt sich gut mit der technischen Komponente aus, der andere ist ein guter SEO und hat da Vorerfahrung, der andere, keine Ahnung, was da noch alles dazu gehört. Also, boah.
Nee, da bin ich auch voll bei dir. Also diese kurzfristigen Sachen, wenn der Kunde zufällig mal in Jofix droppt, ach ja, übrigens, nächste Woche relaunchen wir die Webseite. Und ich so, was? Bitte? Wie bitte? Das ist natürlich schwierig, aber genau, also ich spreche natürlich davon, wenn wir da von vornherein mit einbezogen werden, am besten schon in die Wahl des CMS mit einbezogen werden. Das sind natürlich Projekte, die Spaß machen und die man in die richtige Richtung lenken kann. Und wenn man da auch einen Kunden sitzen hat, der einem da vertraut und auch wertschätzt, also die auch die Meinung wertschätzt, dann macht das schon Spaß.
Wenn jemand ein komplett neues Projekt beginnt, also jetzt keine alte Webseite, Relaunch, wie auch immer, ist jemand, der vielleicht schon mal eine große Firma gebaut hat, macht jetzt was Neues und sagt, okay, ich brauche jetzt eine erste Webseite. Headless CMS, ja oder nein?
Nein. Also außer man hat ganz viel Geld, das man in ein Entwicklerteam stecken möchte und weiß genau, es wird schon so komplex und man hat schon so viele Anwendungsfälle, wo man diesen Content ausspielen möchte. Okay, vielleicht gibt's diese Edge-Szenarien, dass manche Leute das so im Kopf haben, aber ich würde mal behaupten, normalerweise fängt man klein an und dann würde ich sagen, fangt mit einem WordPress oder Shopify oder was auch immer an.
Okay. Hast du das Gefühl, dass Headless CMS ein Trend ist?
Schon ein bisschen. Also als ich erfahren habe, okay, wir werden mit einem Headless arbeiten, habe ich natürlich ein bisschen rumgefragt in der SEO-Community oder auch bei Freunden beziehungsweise bei Kollegen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren, dass auch die Resonanz nicht so gut war. Also dass die meisten SEOs nicht so gut zu sprechen sind auf Headless CMS. Deswegen war ich da auch ein bisschen, hatte ich ganz schön Respekt davor. Ich glaube, die meisten SEOs wurden oder werden spät dazugeholt, also wenn das System quasi schon steht. Und dann fehlen dir einfach eine Menge Funktionen, die du in so einem normalen CMS, nenne ich es mal, hast. Wie schon vorher erwähnt, dass man eine Meta-Description einfügen kann. Und wenn das einfach nicht mitgedacht wurde, dann steht man erstmal da und denkt sich so, ja, okay, was soll ich überhaupt machen? Was kann ich überhaupt machen? Und ich glaube, das ist schon relativ schnell sehr frustrierend.
Ist das Thema KI hier schon ein Thema? Also KI ist ja gefühlt überall Thema, aber bei Headless CMS vereinfacht das das irgendwie an irgendeiner Stelle? Hast du irgendein konkretes Beispiel?
Ja, also man hat einige Integrationen, zumindest bei Contentful, die man einfügen kann. Wir hatten zum Beispiel mit einer Integration, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nennen darf, soll lieber nicht, gearbeitet, die das ganze Übersetzungsmanagement einfacher macht. Das heißt, da kann man dann gewisse Begriffe in allen Sprachen speichern, die man dann immer wieder benutzt, ne? Stichwort Branding, und die dann auch automatisch Dinge übersetzt, wenn man das eben will. Also da gibt es spezielle Integrationen. Es gibt auch einige Integrationen, die beim Textschreiben helfen oder die ja alles möglich machen. Also da kann man sich einmal durchscrollen, welche Integrationen es bei Contentful so gibt. Da sind bestimmt die Hälfte irgendwie AI, mit AI angereichert oder bedienen sich damit irgendwelchen AIs. Genau, ansonsten, wenn man auf die andere Seite mal guckt, ist natürlich Server-Side-Rendering, habe ich auch schon erwähnt, großes Thema, dass man eben auch in den AIs weiterhin auftaucht mit seinem Content und gelesen werden kann.
Übrigens, dieses Thema, ich habe ganz am Anfang diesen Artikel von Cloudflare angesprochen. Diese neue Default-Einstellung hat genau damit zu tun, wie man geblockt wird für AI-Bots und so weiter. Cloudflare ist ja dafür da, quasi Bots, böse Bots zu sperren, dass sie da drin eine gewisse Expertise haben. Und ohne jetzt viel vorwegzunehmen, sie haben eine Default-Einstellung geändert, dass diese Bots von Haus aus ausgesperrt werden, weil man festgestellt hat, dass große KI-Anwendungen tausende Male auf eine Seite kommen, bevor sie überhaupt dich irgendwie ausspielen und dich eine unglaubliche Menge an Energie kosten beim Server und so weiter kosten, bevor du eigentlich überhaupt einen Benefit davon hast. Das ist ganz, ganz spannend. Nochmal, hört euch, guckt euch diesen Artikel an und hört euch diesen Podcast von Pip und seinem gleichheißenden Kompagnon an, deswegen ja Doppelgänger-Podcast. Ganz spannend, absolute Hörempfehlung, wer sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, es wird einige geben, die sich sogar überlegen, ob sie überhaupt noch angezeigt werden wollen auf AI und Co. Und ich weiß, dass das in der SEO-Branche ein großes Thema aktuell ist, dass der Traffic wegfliegt, aber das Branding ja immer noch ein Thema ist. Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass SEO, also ich habe auf keinen Hype etwas gegeben in den letzten 15 Jahren und habe immer gesagt, boah, wir werden uns schon irgendwie durchsetzen und die Arbeit von uns wird wichtig sein. Und ja, die Arbeit des SEOs technischer Natur ist auch für das neue Thema, also nenn es wie du willst, Geo, Gaio, wie es alle heißt, keine Ahnung, immer noch wichtig. Die Frage ist aber, ob du überhaupt noch rechenbaren Traffic bekommst und die Brand wirklich bewerten kannst. Und ich glaube, das erste Mal, selbst dran als SEO durch und durch, dass man mal wirklich hinterfragen sollte, ob SEO noch ein priorisierter Kanal sein kann. So, das jetzt hassen mich einige SEOs nochmal. Die mich gut kennen, wissen, ich verfechte SEO seit Jahren aufs Übelste. Und ich bin gerade an einem Punkt, dass ich den Aufwand, der dahinter steckt, auch der, ich sehe es an dem Verlust, den der OMT gerade in der Sichtbarkeit gemacht hat, auch den Traffic, den wir verloren haben, der aber fast keinen Impact auf mich umsatztechnisch hat, dass ich an einem Punkt bin, zumindest das informationsbasierte Geschäftsmodelle das ganz stark hinterfragen müssen. A, ihr Geschäftsmodell sowieso, aber B, auch inwieweit SEO noch ein großes Thema ist. Gekauft wird trotzdem noch im Netz, es wird weiterhin auch gesucht werden und so weiter. Das macht natürlich weiterhin Sinn in transaktionsbasierten Bereichen. Aber auch da wird es Veränderungen geben, die spannend sind. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen nach diesem Teaser von mir, lest euch diesen Artikel durch und lasst uns von mir aus Pip nochmal 100 neue Podcast-Nutzer zuspielen. Das ist mir total egal. Ich glaube, da haben sie echt einen rausgehauen mit der Folge. Liebe Corinna, ich hätte noch 1000 andere Fragen, aber die Zeit lässt es leider nicht zu. Ich will auch den Podcast nicht überstrapazieren. Vielen Dank für deine Expertise. Ich freue mich sehr, dass du immer noch Bock auf Relaunches hast. Nach der Erfahrung mit Breitling, sprich für Breitling. Und danke, dass du hier dabei warst.
Ich danke auch, hat Spaß gemacht.
Und zum Abschluss der heutigen Folge noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ja bald die zweite Konferenz dieses Jahr, aber unsere große in Mainz. Am 26.09. Tickets gibt's noch genug. Wer Bock hat zu kommen, ich würde mich sehr freuen. Ich will etwas pitchen, was auf dieser Konferenz passiert, weil ich es eben so oft angesprochen habe. Dieses Thema SEO und AI ist vielleicht eins der meistdiskutiertesten aktuell in der Branche. Es gibt noch ein paar andere Datenschutzthematiken, Cookies und so weiter, Barrierefreiheit, alles Thema momentan. Aber das Thema AI und SEO ist gefühlt sehr, sehr stark diskutiert. Und ich habe das erste Mal, wir sind ja auf 4 Slots gegangen, das erste Mal zugelassen, dass es ein paar mehr Vorträge zum gleichen Thema gibt, einfach um unterschiedliche Perspektiven zu diesem Thema zu sehen. Deswegen werden wir, ich glaube, 5 oder 6 Vorträge allein zu diesem Thema haben, SEO und KI von 32, plus es wird eine Keynote vom Johannes Beuys zu diesem Thema geben, der uns mit enorm viel Daten zu dem Thema versorgen wird. Er hat das auf der Campix schon gemacht, er wird das in aktueller Form bei uns nochmal machen, vielleicht auch ein bisschen anderer Fokus. Aber sehr, sehr spannend, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, natürlich mache ich jetzt Werbung für mein Event und ich hoffe, ihr kommt alle, aber ich glaube, dass es inhaltlich zum aktuellen Zeitpunkt auch massiv Sinn macht. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch noch ein Ticket holt. Wir uns in Mainz sehen am 26.09. unter omt.de/Konferenz. Und ja, vielleicht dann bis bald und für die anderen oder für alle nächste Woche Montag kommt dann die nächste Folge. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.